Übermorgen ist Weihnachten. Unglaublich, aber wahr, die Zeit ist schon wieder davon gerannt. Es ist schon der 4. Advent, der letzte Sonntag vor Weihnachten. Die Häuser sind geschmückt, der Weihnachtsmarkt steht schon auf dem Marktplatz, ist schon fast wieder vorbei. Und übermorgen ist Weihnachten. Die Adventszeit, für manche die schönste Zeit im Jahr, für viele auch die stressigste Zeit im Jahr. Geschenke kaufen, Weihnachtsfeiern von einer zur nächsten, Betrieb, Gemeinde, Kirche, Kegelverein, Sportverein, was weiß ich. Proben fürs Krippenspiel, der Stress macht auch vor der Gemeinde nicht halt. Aber eigentlich soll die Adventszeit ja auch nicht vom Stress geprägt sein, sondern eine besinnliche Zeit. Das wünsche ich uns, dass wir heute Vormittag nochmal eine besinnliche Zeit haben, dass wir uns darauf besinnen, was eigentlich Advent ist und worum es geht, nämlich nicht um den Stress und die Geschenke, sondern es geht um eine Ankunft. Advent kommt vom lateinischen Wort Adventus, das bedeutet Ankunft. Wenn ich jetzt frage, wer oder was kommt denn da, ich denke, dann ist die einstimmige Antwort von euch ganz klar, Jesus. Das war in der Kinderstunde auch meistens richtig, wenn man nicht genau zugehört hat oder nicht mehr wusste, was jetzt kommt. Jesus ist meistens erstmal richtig und heute ist es definitiv auch richtig. Wir feiern Weihnachten, weil Jesus Christus in die Welt kommt. Advent, weil wir das erwarten oder darauf warten. Wir feiern, dass Gott sich selbst eigentlich erniedrigt und Mensch wird. Also der Schöpfer macht sich zum Geschöpf, wird zu einem kleinen Kind. Und wir haben gerade ein kleines Kind. Wenn man sich das so anguckt, das kann eigentlich nichts. Das ist völlig abhängig von den Menschen um ihn herum, die ihn versorgen, die ihn mitnehmen. Wenn man das Kind liegen lässt, dann bleibt es dort liegen. Und wenn man ihm nichts zu essen gibt, dann verhungert es. Das ist nicht wie bei uns, dass wir uns dann um was sorgen können. So klein macht sich der allmächtige Gott. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt. Aber darum soll es mir eigentlich heute gar nicht gehen. Sondern ich habe einen Adventstext rausgesucht aus dem Psalm 24. Das möchte ich euch gern vorlesen. Und zwar Psalm 24, ab Vers 7. Da steht, erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man den Text so zum ersten Mal liest, kommt erstmal nicht so richtig Weihnachtsstimmung auf. Das ist nicht so der typische Adventstext, wo man vielleicht von einem kleinen Kind in der Krippe oder von den Hirten liest. Es passt vielleicht eher zu Palmsonntag, wo Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzieht. Aber es passt irgendwie nicht so ganz zu dem kleinen Kind im Stall, wenn wir von dem König der Herrlichkeit stark und mächtig lesen. Aber keine Angst, es kommt jetzt auch keine Osterpredigt, denn es ist schon ein Adventstext. Es gibt Lieder, die singen eigentlich davon, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ein klassisches Weihnachtslied, das ist genau dieser Text hier. Also passt das vielleicht doch? Wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte und das Leben von Jesus genau betrachten, dann stellen wir fest, ja doch, eigentlich ist Jesus ja doch als König gekommen, aber anders, als das alle erwartet haben. Es fängt an mit dem Stammbaum von Jesus, wenn man sich das durchliest, dann wird ganz klar, Jesus ist ein Nachkomme vom König David, also er ist ganz klar in der Königslinie. Dann sehen wir, dass die Magier aus dem Morgenland kommen in der Weihnachtsgeschichte. die auf der Suche nach dem neuen geborenen König der Juden sind. Also auch hier irgendwie ganz klar, dass Jesus als der König angesehen wird. Und auch wenn wir auf das Ende von Jesus schauen, wo er von Pilatus befragt wird, im Verhör ist, wird er auch gefragt, bist du der König der Juden? Und er antwortet, du sagst es. Also irgendwie passt das schon. Ein König also. Der König kommt. Stellt euch vor, die Queen von England würde nach Chemnitz kommen. Was da wahrscheinlich los wäre, wird sicherlich alles ordentlich gemacht, es werden die Straßen sauber gemacht, es kommt Security, Polizei, große Vorbereitung, große Aufregung, große Spannung, wie wird das alles werden? Vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen, wie sich das vielleicht anfühlt, wenn man damit involviert ist. Und ich denke, mit so einer aufgeregten, erwartungsvollen Stimmung müssen wir oder dürfen wir auch die Verse 7 und Vers 9 in dem Psalm lesen, wo es heißt, erhebt ihr Tore eure Häupter, erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einzieht. So eine freudige, erwartungsvolle Aufregung, wie jemand, der ganz erwartungsvoll schon schaut, Ausschau hält, den König von Weiden heranziehen sieht und es den Leuten zuruft, die ganz eifrig dabei sind, alles vorzubereiten, die Tore aufzumachen. Er ruft ihnen zu, macht euch bereit, der König kommt, macht die Tore auf, macht alles schick. Und dann kommt diese Frage, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Wer ist das, der da angekündigt wird? Wer ist das überhaupt? Um wen geht's denn da? Warum die ganze Aufregung und die ganze Spannung, der ganze Aufwand? Und ich denke, das ist eine unglaublich spannende Frage, vielleicht sogar die entscheidende Frage. Wer ist dieser König? Gerade auch jetzt im Advent gewinnt diese Frage besonders an Kraft. Wer ist denn das, der da als König bezeichnet wird? Wer ist dieser Jesus, um den sich irgendwie alles zu Weihnachten dreht? Ist das der König? Wie hängt das zusammen? Darüber will ich mit euch heute Vormittag nachdenken. Und wir schauen dazu in diesem Psalm, was wird denn dort geantwortet? Die erste Antwort ist, es ist der Herr. Je nach Bibelübersetzung steht hier auch Jahwe oder Jehova oder eben Herr in Großbuchstaben. Das steht immer dann da, wenn in dem Urtext der Eigenname Gottes beschrieben wird. Also wir stellen schon mal fest, hier an dieser Stelle, um diesen König, um den es geht definitiv um Gott. Nicht um irgendeinen menschlichen König, König David oder König Salomo oder sonst irgendjemanden, der gelebt hat, sondern es geht hier tatsächlich um Gott. Um Gott. Gott ist dieser König der Herrlichkeit. In einer Auslegung, in einem Kommentar zu diesem Psalm habe ich gelesen, dass sich das Ganze wahrscheinlich auf den Einzug der Bundeslade in Jerusalem bezieht, als dieser Text geschrieben wurde. Nachdem die Bundeslade lange Zeit in einem Acker stand, hat König David die Bundeslade zurück nach Jerusalem geholt. Und für die Israeliten war klar, dort, wo die Bundeslade ist, da ist auch Gott. Und wenn die Bundeslade in die Stadt kommt, dann heißt es, Gott kommt in die Stadt. Und in dieser Erwartung ist dieser Psalm geschrieben oder kann man diese Verse lesen. Macht hoch die Tür, Gott kommt in die Stadt. Aber wir können den Text jetzt im Rückblick 3000 Jahre später auch nochmal weiter deuten, nämlich darauf, dass Jesus kommt, auf das Kommen von Gott in diese Welt. Deswegen feiern wir Weihnachten. Und Jesus kommt nicht nur in diese Welt, er will auch ganz persönlich in dein Leben kommen. Und du und ich, wir sind jetzt dazu aufgerufen, die Tore weit zu machen, die Türen hochzumachen und den König zu empfangen. Also Gott in unser Leben reinzulassen. Wirst du das tun? Oder hast du es schon getan? Oder hältst du dein Tor vielleicht noch verschlossen und lässt den König nicht rein? Vielleicht, weil niemand unbedingt sehen soll, wie es in deiner Stadt aussieht, weil es da noch nicht ganz aufgeräumt ist, weil da vielleicht Dinge sind, die unschön sind, Dinge sind, für die du dich schämst, oder weil du die Herrschaft über dein Leben nicht abgeben willst. So Jesus und so, das ist alles ganz schön und Weihnachten zu feiern ist ganz schön, aber in mein Leben lassen, die Kontrolle abgeben, das will ich nicht. Vielleicht ist es auch so. Macht hoch die Tür macht weit. Lässt du den König ein in dein Leben? Jesus kommt in diese Welt. Jesus will in dein Leben kommen. Und Jesus will auch wiederkommen. Ich meine, Weihnachten, das ist 2000 Jahre her, diese ganzen Geschichten. Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt in dieser Welt. Er ist jetzt nicht mehr als Mensch hier, als König. Aber er hat versprochen, und wir lesen das auch an vielen Stellen, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Und wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er ganz sichtbar als König. Und auch hier gilt wieder der Ruf, bist du bereit, den König zu empfangen? Jesus wird wiederkommen als König. Und die Frage ist, kommt er als dein König wieder? Das ist, denke ich, so der eine Punkt, der da hier drinnen steckt, den wir uns schon mal mitnehmen können. Gott kommt. Gott kommt zu dir. Gott kommt wieder. Ein zweiter Punkt, den ich hier noch erwähnen möchte, der in dieser Antwort drinnen steckt, ist, Gott ist der König. Ist vielleicht ganz simpel und offensichtlich, aber gerade deswegen will ich es nochmal herausheben, damit wir es nicht übersehen, weil es so offensichtlich ist. Ein König, das ist ein Herrscher, jemand, der Macht hat, der Befehle erteilen kann. Ein König gibt es heutzutage nicht mehr so in dem Stil, aber ein König früher hat Gesetze erlassen, hat Gehorsam gefordert, er hat seine Untertanen gerichtet für Vergehen, aber der König hat auch sein Land geschützt mit allem, was darin lebt. Er hat versucht, klug zu handeln, damit sein Land aufblüht, damit es den Leuten gut geht. Ein guter König wurde geehrt, wurde von seinem Volk geliebt, er wurde geachtet. Gott ist König. Jesus ist König. Ein König, der Macht hat, der Gehorsam fordert, der aber auch schützt und sich klug um sein Volk kümmert. Wer ist dieser König? Der Psalmist beschreibt den König weiter, der Herr, stark und mächtig. Ist uns das noch richtig bewusst, dass Gott stark und mächtig ist? Oder sehen wir Gott eher als den sanften, lieben Gott? Ist uns bewusst, dass Gott wirklich viel tun kann, dass Gott alles tun kann? Jesus wirft den Sadduzäern einmal vor, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt und auch nicht die Kraft Gottes. Also denen war nicht so richtig bewusst, dass Gott Macht und Kraft hat. Kenne ich Gottes Kraft? Rechne ich damit? Mir geht's doch meistens eher so, dass ich versuche, alles so aus meiner eigenen Kraft zu schaffen. Ich rechne mit meinen eigenen Fähigkeiten und schaue, was ich damit hinbekomme. Aber rechne ich damit, dass Gott Dinge tun kann, dass Gott über meinen Fähigkeiten steht, noch größer ist als das, was ich selber schaffe, weil ich denke, wir erleben das alle, irgendwann kommt man auch mal ans Ende seiner Kraft. Und wie geht's dann weiter? Wir dürfen mit Gottes Kraft rechnen, wir dürfen seine Stärke erleben, wir dürfen darauf vertrauen, dass er wirklich Kraft hat und Macht hat, Dinge zu verändern, Menschen, Herzen zu verändern, Umstände zu verändern, mich selbst zu verändern. Fang doch an, dafür zu beten, dass du Gottes Stärke erlebst, dass du bemerkst, was Gott in dir schaffen kann, was Gott in dir wirkt. Mach's dir irgendwie bewusst, bring's wieder in deinen Kopf hinein, dass Gott Kraft hat, dass Gott Macht hat. Das kann man auch machen, indem man Bibelverse lernt, die von Gottes Stärke und Macht sprechen. Zum Beispiel eben diesen Vers 8, dass wir uns wieder bewusst machen, es ist der Herr stark und mächtig. Wir haben einen starken und mächtigen Gott. Einen, mit dem wir uns nicht verstecken müssen. Einen, mit dem wir rechnen können. Die Beschreibung geht noch etwas weiter. Der Herr mächtig im Kampf. Und dazu passt auch im Vers 10 noch der Herr der Heerscharen. Und das finde ich auch eine ganz spannende Sache eigentlich. Gott ist nicht einfach nur ein guter Freund. Es ist nicht einfach nur der liebe Gott, der oben im Himmel steht und alle Menschen lieb hat, sondern er ist auch mächtig im Kampf. Ich glaube, wir haben oft ein sehr weiches, ein sehr sanftes Bild von Gott. Es gibt das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, Gott ist die Liebe, und das ist alles richtig. Aber manchmal vergessen wir vielleicht dabei einen anderen und genauso entscheidenden und wichtigen Teil von Gottes Wesen. Den Kampf, die Kraft. Jesus wird auch als der Löwe von Juda bezeichnet. Also nicht nur das zarte Lamm Gottes, das ganz lieb und freundlich ist, sondern irgendwie steckt da auch noch mehr drin. Da steckt auch Action drin, Abenteuer, Herausforderungen. Es ist für einen Mann doch etwas auch nochmal spannender vielleicht als für die Frauen, aber da ist was da. Da ist auch eine Gefahr da. Unser Gott ist auch ein gefährlicher Gott. Nun ist es so, dass natürlich die Begriffe Gott und Kampf in der Kombination doch sehr heikel sind. In Zeiten von religiös motivierten Terroranschlägen, von Geschehnissen wie die IS in Syrien, Boko Haram und auch die Christen sind nicht ganz ohne, man denke an die Kreuzzüge. Es ist doch ein heikles Thema, so dass ich nochmal einen genaueren Blick darauf werfen will und das nochmal ein bisschen aufdröseln will. Von was für einen Kampf reden wir hier eigentlich? Wer kämpft hier gegen wen? Betrifft mich das Ganze überhaupt? Was hat das zu bedeuten, wenn wir lesen, dass Gott mächtig im Kampf ist, ein Herr der Heerscharen, also Herr über ein großes Heer, über eine große Armee? Was heißt das? Ich glaube, für Israel, für die Israeliten, die diesen Psalm gelesen, gesungen haben, ist das recht klar. Die Israeliten waren ein Volk in einer Situation, wo sie gegen viele Völker kämpfen mussten. Es gab Völker, die sie im Auftrag von Gott aus Kanaan vertrieben haben. Es gab für die Israeliten viele Kriege gegen Philister, gegen die umgrenzenden Völker. Das war eine ganz praktische Sache. Kampf und Krieg hat, ich will nicht sagen, zum Alltag dazu gehört, aber es war doch nochmal eine ganz andere Sache, als es vielleicht heutzutage ist. Und wir lesen an vielen Stellen, wenn man das Alte Testament liest, wenn man sich die Könige durchliest, die Geschichte, wie Israel das Land Kanaan in Besitz genommen hat, da sehen wir ganz oft, dass Gott für Israel gekämpft hat, ihnen Siege ermöglicht hat, die eigentlich menschlich gesehen, logisch betrachtet nicht möglich waren. Und ich glaube, das ist das, was die Israeliten dabei gehört haben oder was, an was sie gedacht haben, wenn sie diese Verse lesen. Aber bei uns ist das heute doch anders. Wir kämpfen nicht mehr gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen irgendwelche Völker als Christen und sagen, die müssen wir vertreiben, damit wir den Platz für uns haben. Wir werden als christliches Deutschland jetzt nicht anfangen, gewaltsam alle Nichtchristen aus dem Land rauszuschmeißen oder so. Also das kann es nicht sein. Aber worum geht's? Es wird vielleicht deutlicher, wenn wir uns mal ein Gespräch zwischen Jesus und Pilatus anschauen. Wir springen mal in das Johannesevangelium, in das 18. Kapitel. Wer möchte, kann das gern mit aufschlagen. Und zwar im Johannes Kapitel 18 ab Vers 33. Und das ist das Verhör von Pilatus mit Jesus. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst aus oder haben dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Soweit erstmal. Der entscheidende Vers hier war der Vers 36, als Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann hätten meine Diener gekämpft. Aber aktuell ist es nicht von dieser Welt. Es ist kein menschliches, geografisches Reich, wie das für das Volk Israel damals war. Die hatten ein irdisches Reich und irdische Kämpfe gegen Nachbarn, gegen Angriffe, gegen Feinde. Das Reich Gottes, das mit Jesus Christus gekommen ist, das ist kein irdisches Reich. Was ist also unser Kampf? Gibt es überhaupt noch Kampf? Ich glaube schon. Paulus, der Apostel, hatte dazu auch einiges zu sagen. Ich denke, zum einen kämpfen wir gegen uns selbst. Das heißt, wir kämpfen gegen unsere alte Natur, da wo unser sündiges, altes Wesen mit dem heiligen Wesen von Jesus kollidiert, wo Verhaltensweisen kollidieren mit einem heiligen Gott, die nicht dazu passen. Und Paulus beschreibt es im Römerbrief so anschaulich, wenn er sagt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Da kommt dieser Kampf zum Ausdruck, in dem wir irgendwie doch drinnen stehen, dass wir merken, es gibt etwas Gutes in mir, das sich Bahn brechen will. Ich weiß, wie ich leben sollte als Christ, aber ich merke, da steckt auch was in mir, was dem Ganzen entgegensteht. Und das ist ein Kampf, der eigentlich jeden Tag stattfindet. Ein Kampf gegen Versuchungen, gegen schlechte Gewohnheiten. Ein Kampf gegen unser Leben, gegen Sünde in unserem Leben. Das ist der eine Kampf, glaube ich, in dem wir stehen. Und ein anderer Kampf, in dem wir stehen, den beschreibt Paulus im Epheserbrief. Da spricht er davon, dass wir in einem Kampf gegen die unsichtbare Welt oder in einem Kampf stehen, der in der unsichtbaren Welt stattfindet, wo es Gewalten und Mächte gibt, die nichts Gutes im Schild haben, die böse sind, die im Kampf gegen Gott stehen. Und er fordert uns dazu auf, uns auszurüsten, damit wir diesen Kampf bestehen können. Und gerade auch in dieser Stelle finde ich es gut zu wissen und so ermutigt oder finde es eine gute Ermutigung, dass wir einen Gott an unserer Seite haben, der mächtig im Kampf ist. Ein Herr der Herrscharen. Ein siegreicher Herr, der eigentlich schon den größten Sieg errungen hat, als er für die Welt, für die Sünde der ganzen Welt am Kreuz gestorben ist und der am dritten Tag auferstanden ist, den Tod besiegt hat. Und so haben wir bis jetzt gesehen, wie David den König der Herrlichkeit beschreibt. Ich will das nochmal kurz zusammenfassen, weil wir jetzt doch in verschiedene Richtungen auch überlegt haben, was wir gesehen haben. Das eine ist, dieser König der Herrlichkeit, der dort kommt, das ist Gott. Er kommt in unsere Zeit, auf unsere Welt. Er kommt auch in dein Leben, ganz persönlich. Will dort König sein. Und er wird eines Tages wiederkommen. Und dann musst du dich entschieden haben, ist es dein König oder ist es nicht dein König? Dann haben wir gesehen, Gott ist stark und mächtig. Wir vergessen das vielleicht oft und versuchen selbst stark und mächtig zu sein, aber wir haben einen, der stärker ist als wir. Und Gott ist mächtig im Kampf. Der Löwe von Juda, er ist nicht nur ein lieber Wohlfühlgott, sondern er ist auch ein gefährlicher Gott, wenn du nicht auf seiner Seite stehst. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Wenn ich einen Menschen kennenlernen will, dann kann mir jemand sagen, wie dieser Mensch so ist, wie er aussieht, was er vielleicht für Charaktereigenschaften hat. Aber wirklich kennenlernen kann ich einen Menschen eigentlich nur, wenn ich mich auf diesen Menschen einlasse, wenn ich diesen Menschen begegne, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn ich mit ihm kommuniziere, wenn ich mit ihm rede. Ich habe jetzt schon einiges darüber erzählt, wer dieser König der Herrlichkeit ist. Wir haben gesehen, dass es Gott ist. Wir haben gesehen, dass er stark ist, dass er manchmal auch gefährlich sein kann oder zumindest nicht so ganz ohne, wie man sich das manchmal als einen alten Mann mit Bart vorstellen würde oder manche Leute sich das so vorstellen. Aber all das, was ich dir so erzähle, das sind ein paar Informationen. Aber wenn du Gott wirklich kennenlernen willst, wer das eigentlich wirklich ist, wie Gott wirklich ist, dann geschieht es nicht dadurch, dass du dich in den Gottesdienst setzt und dir was erzählen lässt, sondern dann geschieht es, wenn du dich wirklich darauf einlässt und wenn du diesem Gott begegnest, wenn du Bibel liest, wie Gott sich darin zeigt. Denn in der Bibel zeigt sich Gott, zeigt seine Gedanken, zeigt, was er vorhat mit den Menschen, zeigt, wie er dich liebt. Und du kannst mit diesem Gott reden. Du kannst beten. Du kannst beten, dass er sich dir zeigt, dass du ihn kennenlernst. Und dann ist der nächste Schritt, mach deine Tür hoch, mach deine Tore weit, damit der König einziehen kann. Damit er wirklich einen Platz in deinem Leben findet. Nicht nur einen Platz. Gott kommt als König. Das heißt, er hat auch den Anspruch, wirklich an erster Stelle in deinem Leben zu sein. Er will vorgeben, wie du handeln sollst, wie dein Charakter sein soll. Er will, dass er die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Aber er verspricht dir auch, dass er dich verändert. Er verspricht dir, dass er dir deine Sorgen abnimmt. Er verspricht dir, dass er dich in sein Reich mitnimmt, wenn er wiederkommt als König. Vielleicht denkst du jetzt aber auch, ach, ich kenne den König schon. Ich bin jetzt seit 60 Jahren Christ. Dann will ich dich herausfordern, trotzdem Neues zu entdecken an Gott. Gott tiefer kennenzulernen. Paulus spricht bei Gott von einer Liebe, die alle Erkenntnis übersteigt. Also das heißt, da ist man nie fertig, das Ganze zu entdecken. Da wird man immer wieder Neues erleben an Gott, Neues erkennen. Und ich wünsche dir, dass du das immer wieder neu erleben kannst, dass du von Gott begeistert wirst, dass Gott dich überrascht, dass er dich vielleicht überwältigt mit einer großen Sache, die du nie erwartet hast, dass du ihn immer mehr kennen darfst. Letztendlich hängt es doch von dir ab. Gott kommt nicht gewaltsam. Gott bricht das Tor nicht auf. In der Offenbarung steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Gott bricht nicht in dein Leben rein und macht sich gewaltsam breit, sondern Gott wartet darauf, dass du die Tür aufmachst. Vielleicht ist jetzt diese Adventszeit ein Punkt, wo du sagst, ja, ich höre dieses Klopfen. Ja, Gott klopft bei mir an. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ganz neu. Und dann will ich dir Mut machen, mach die Tür auf. Lass Gott in dein Leben rein und lern ihn kennen. Es ist der König der Herrlichkeit, der einziehen will. Und ich wünsche uns allen, dass wir ihn kennenlernen, neu kennenlernen und erleben in seiner Herrlichkeit. Auch in dem kleinen Kind im Stall, an das wir die nächsten Tage, auch im Weihnachtsgottesdienst vielleicht nochmal denken werden. Es ist nicht nur ein kleines liebes Kind, es ist nicht nur eine schöne Geschichte. Es ist unser Herr, unser Schöpfer, der sich klein macht, weil er in dein Leben kommen will.